Willkommen bei Neues Bauen. Die Macher. Dem 80-Sekunden-Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge mit spannenden Gästen aus der Bau- und Immobilienbranche. Die Fragen und Themen für diesen Podcast wurden von mir entwickelt, einer KI. Die Grundlage für meine Überlegungen ist die 80-Sekunden-Solution-Map, die Lösungsbibliothek für neues Bauen.
Heute hören Sie Nicole Wallner, Director Sustainable Business Development bei Tenbrinke, und Steffen Seidel, CEO von Drees und Sommer.
Dieser Podcast wird unterstützt von Gira. Müssen wir neben den Gebäuden nicht auch das Bauen smarter machen? Diesen Status quo in Frage zu stellen und neue Impulse zu setzen, ist Teil der DNA von Gira. Der Schalter- und Systemanbieter für Smart-Home-Lösungen und Innovationen in der Welt zwischen an und aus. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Willkommen zum Podcast Neues Bauen, die Macher. Heute zum Thema Projektentwicklung 2.0. Was bleibt nach der Krise? Und dazu freue ich mich zu diskutieren mit Nicole Wallner von der Tenbrinke Group. Hallo.
Hallo, danke auch für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und auch noch Steffen Seidel, CEO von Drees und Sommer.
Freue mich ebenfalls, zu dem Thema was beizutragen.
Schön, freue ich mich. Und wir steigen gleich ein. Die Insolvenzzahlen bei den Projektentwicklern sind enorm gestiegen. Unterschiedliche Ursachen, steigende Baukosten, steigende Zinsen, Nachfragerückgang. Handelt es hier um einen Soufflé? Also war das ein heißer Kuchen, der jetzt so langsam verdampft? Inwiefern habt ihr oder schätzt ihr ein, dass diese Krise eigentlich ein Stück weit selbst verschuldet ist?
Naja, wir haben natürlich viele, wie du gerade ausgeführt hast, viele lose Enden. Das haben wir sicherlich in der Vergangenheit so nicht gehabt, dass so viele Themen auf einmal zusammenkommen. Insoweit würde ich das schon auch als erstmal außergewöhnliche Situation sehen. Jeder einzelne davon hätte die Branche, sag mal, locker durchstanden. Aber jetzt sind es eben so viele Stellhebel, dass es schwierig geworden ist für viele Unternehmen zu sagen, auf was setzen wir jetzt. Ein Teil ist natürlich aber auch ganz offen, auch teilweise selbstverschuldet. Wir haben alle über die letzten Jahrzehnte gutes Geld verdient. Innovationen oder gehen wir mal in Produktivitätssteigerungen, die haben wir in anderen Branchen gesehen. Die haben wir nicht in unserer Branche gesehen. Wir bauen so, wie wir seit Jahrhunderten bauen. Vielleicht sind die Materialien andere geworden. Es ist nicht mehr nur Stein auf Stein. Wir haben eben auch Metall, Glas und dergleichen da drin. Aber am eigentlichen Prozess haben wir nichts verändert. Und das andere ist natürlich auch, wir haben die letzten Jahre auch schlechte Produkte an diesen Markt gebracht. Also ein Produkt ist für mich dann eine Immobilie und wie wird die dann eben vermietet oder verkauft? Und trotzdem sind sie alleine über die Wertsteigerungen diese schlechten Produkte absorbiert worden, weil einfach die Not da war. Ich habe eine höhere, im Wohnen beispielsweise, höhere Nachfrage gehabt als mein Angebot und damit gehen diese Themen weg. Und da hat man auch an einer Stelle die Zeichen der Zeit zu spät erkannt oder, sag mal, darauf reagiert.
Und wie sieht es die Tenbrinke Group? Ich habe mal recherchiert, ihr bezeichnet euch als der entwickelnde Bauende und bauende Entwickelnde.
Ja, genau. Ja, ist sicherlich ein bisschen eine Besonderheit, dass wir sowohl Projektentwickler als auch Bauunternehmen sind. Dadurch haben wir natürlich auch eine andere Möglichkeit, auch auf die Volatilität des Marktes zu reagieren. Was man aber sagen muss, und ich pflichte Steffen bei, wir haben natürlich in diesem Boom des Marktes haben wir auch davon galoppierende Kosten gehabt. Grundstücke wurden so unfassbar teuer und wurden immer noch verkauft, wo man sagen muss, wir haben als Unternehmen vor 2,5 Jahren entschieden, keine Grundstücke mehr anzukaufen, sondern bewusst zu sagen, okay, wir haben Grundstücke in der Pipeline, mal ein bisschen runter vom Gas, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Dadurch sind wir sehr, sehr gut durch die Krise gekommen. Wir haben uns bewusst von... Wir sind ein niederländisches Familienunternehmen. Wir sind bodenständig, wir sind verlässlich und wir haben uns nicht auf spekulative Projekte eingelassen. Wir haben keine Leuchtturmprojekte initiiert. Und so wie Steffen es auch sagt, teilen wir sicherlich auch stückweise die Meinung, kommen immer viele Faktoren zusammen, aber es wurden auch einfach Projekte entwickelt, die einfach so spekulativ waren, die so in den Kosten davon galoppiert sind, dann viele Faktoren dazugekommen, sodass die Wirtschaftlichkeit dann nicht mehr gegeben war. Und da bin ich sehr froh, dass wir so bodenständig sind.
Und wie definiert ihr denn generell Projektentwicklung?
Naja, also wir sind in vielen Assetklassen unterwegs. Bei uns hat sich einfach der Markt auch ein bisschen verschoben. Also wir machen schon lange Wohnungsbau. In der Vergangenheit sicherlich hauptsächlich für die institutionellen Investoren. Und mittlerweile, und das ist halt eben auch, wie passe ich mich an den Markt an, der Wohnungsbedarf ist ja da. Und wir bauen tatsächlich mittlerweile sehr, sehr viel für die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. Da wie gesagt, da ist momentan halt der Hauptfokus unseres Geschäftes, aber auch neue Assetklassen, wie zum Beispiel Rechenzentren, mit denen wir uns jetzt auch auseinandersetzen, nicht die großen Hyperscaler-Projekte, aber durchaus auch eine Kombination, also Quartiere neu gedacht, also auch das, wie wir schon mal ausgeführt haben, ein bisschen einen anderen Fokus genommen.
Da kommen wir, glaube ich, noch später noch ein bisschen mehr drauf. Danke. Dresden Sommer, wie definiert ihr denn Projektentwicklung? Also Projektentwicklung 2.0 vielleicht sogar.
Ja, also bei uns geht es natürlich auch darum, erstmal zu schauen, was ist eigentlich das Endziel von diesem Projekt, was man dort machen will. Und wer ist der Kunde? Also was ist denn der Kunde? Ist am Schluss der Kunde derjenige, wer in der Wohnung diese Wohnung mietet? Ist der Kunde vielleicht auch ein Unternehmen, was diese Immobilie jetzt erstellt und dann 30 oder 40 Jahre nutzen wird? Oder ist es eben der klassische Developer, der eigentlich, ich sage jetzt mal übertrieben, möglichst günstig bauen will, schnell das Thema an den Markt bringt und schnell mit einem möglichst hohen Faktor drehen möchte, das heißt an einen Endinvestor veräußert. Und am Schluss sind alles unterschiedliche Herangänge an der Projektentwicklung. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Punkt, wo man sich nochmal klar machen muss, es sind nicht nur die Projektentwickler, die Projekte entwickeln, sondern auch woanders passiert dieses Thema, aber natürlich dann mit einem ganz anderen Fokus. Deswegen ist für uns immer die Frage, was ist das Ziel von dem Ganzen? Manchmal denkt ja auch so ein bisschen die Immobilienbranche, es kreist nur um die Immobilie. Wir haben bei ganz vielen Projektentwicklungen, Entschuldigung, interessiert es keinen, sag mal, was da jetzt für technische Features oder sowas in dieser Produktionshalle oder sowas drin sind, sondern der Kunde hat einen Kernprozess. Und die Immobilie ist nur Mittel zum Zweck dazu. Und das wird oftmals verkannt. Wenn ich jetzt Life-Science-Produktion habe und Tabletten fertige, will ich, dass so schnell wie möglich, sag mal, meine Produktionslinie fahren kann und das dann möglichst reibungslos. Und dass, sag mal, die Mitarbeiter vernünftige Arbeitsplätze haben. Aber ich will möglichst viel Output generieren. Das ist was total anderes, wie jemand, der vielleicht dort die Wohnung für den Lebensabend sucht.
Also klingt auf jeden Fall, viele Faktoren kommen gerade zusammen, unglücklicherweise alle gleichzeitig zusammen. Es ist aber teilweise auch selbst verschuldet. Ja. Ist es denn gut, dass auch diese Krise eingetreten ist, ein Stück weit für eine gewisse Marktbereinigung?
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich sage jetzt mal, am Ende, solange es so weitergeht und alles gut läuft, fängt man ja nicht an, Dinge zu hinterfragen. Und ich sehe es schon, wir haben ja das Thema Nachhaltigkeit, was jetzt auch noch über allem schwebt, ja auch mein Verantwortungsbereich im Unternehmen. Und gerade die Projektentwickler haben natürlich ganz, ganz viele Faktoren. Nicht nur, dass wir gestiegene Zinsen, gestiegene Baukosten haben. Wir haben natürlich dazu noch die Herausforderung, die Gebäude müssen immer nachhaltiger werden, was natürlich auch richtig und gut ist. Andererseits ist es halt eben so, dass wir mit Nachhaltigkeit jetzt auch neue Chancen haben. Das heißt also, wir denken ganz anders über Prozesse, wir denken anders über Materialien nach. Und genau das, was immer, wenn es unbequem wird, fängt man ja an zu hinterfragen.
Könntest du so ein, zwei Beispiele nennen, wenn es zum Beispiel um Prozesse und Materialien geht? Ja. Stichwort Nachhaltigkeit.
Genau, total gut. Also wir haben in der Vergangenheit haben wir natürlich unterschiedliche Bausysteme bewertet. Das war aber eher so, dass wir gesagt haben, naja, wir wollen dem Kunden auch mal was Alternatives anbieten. Also Steffen sagt es auch richtig, wir bauen seit Jahren so, wie wir bauen, das machen wir richtig gut. Da sind wir gut, da haben wir die Prozesse. Und jetzt kommt das Thema Nachhaltigkeit. Wir denken über Materialien nach, über Ressourcen, Materialgesundheit, Rückbaubarkeit. Das sind Themen, die kennen wir nicht. Die sind für uns nicht greifbar. Die sind noch nicht in Prozessen implementiert. Aber natürlich auch der Druck von außen macht das jetzt eigentlich, dass du dich ganz anders mit den Themen auseinandersetzt. Und was wir gerade machen, wir haben Pilotprojekte initiiert, wo wir verschiedene Bauweisen vergleichen mit der konventionellen, also abgesprungen von vom konventionellen Bauen, um uns über den Lebenszyklus ganzheitlich mit Nebeneffekten und mit Skaleneffekten anzuschauen, was bedeutet denn Nachhaltigkeit über den Lebenszyklus? Also ist das vermeintlich erstmal teurere Material, was ich aber erst nach 30 Jahren wieder ausbauen muss oder austauschen muss, das ist vielleicht initial teurer, aber über den Lebenszyklus nicht. Und das ist eigentlich auch ehrlicherweise die Chance, die ich in den ganzen Nachhaltigkeitsberichtspflichten sehe, also in der CSRD-Pflicht. Wir bekommen Transparenz, wir finden die Stellhebel und wir sind zutiefst davon überzeugt, dass es wirtschaftliche Antworten auf das Thema nachhaltiges Bauen geht. Und da diskutieren wir auch drüber, wie können wir das auch regulatorisch, also was müssen wir denn machen, dass wir auch solche Gebäude mit neuen, ja natürlich auch neue Anforderungen, da braucht es neue Normen, wie kriegen wir gemeinsam das Thema voran, dass wir die Wirtschaftlichkeit beim nachhaltigen Bauen auch heben können?
Ich sehe auch Krise heißt ja erstmal nicht per se, dass es was Schlechtes sein muss. Sondern da steckt auch ganz klar das Thema Chancen drin, diese Chancen zu nutzen. Für mich die große Frage auch, was bleibt von dieser Krise? Wenn wir zurückspringen in 2008, 2009, haben wir nicht wirklich was gelernt. Da hat es 2 Jahre mal ordentlich gerumpelt. Auch wenn man hier gerade schaut mit dem Hintergrund Expo. Ich kann mich noch gut entsinnen, damals waren mehrere Stände, die waren leer. Da ist nichts gelaufen, der Standaufbau nicht mehr fertig gemacht worden. Da war die Krise wirklich richtig spürbar auf dieser Messe. 2 Jahre später ist alles wieder gelaufen wie vorher auch. Ja. Jetzt ist es natürlich keine Krise exakt vergleichbar mit der anderen. Wir haben jetzt mehr Stellhebel, haben wir vorhin ja schon festgestellt. Die Frage ist aber, haben wir jetzt 2-3 Jahre quasi im Tal und danach geht es wieder weiter wie vorher? Oder nehmen wir das jetzt wirklich auch mal zum Anlass, wirklich mal langfristig zu überlegen, was wir tun? Weil Krisen wird es immer wieder geben. Und gerade Immobilien, wenn wir die erstellen, die nächsten 30, 80, 100 Jahre prägen die unsere alle gebaute Umwelt. Und das heißt, ich kann doch jetzt nicht einfach sagen, jetzt ist Krise, deswegen machen wir mal irgendwas, was nicht so hübsch ist, kostet weniger. Und nächstes Jahr ist dann wieder irgendwo das Geld da, dann machen wir mal irgendwie ein bisschen mehr hier und ein bisschen mehr da. Sondern am Schluss müssen wir uns überlegen, wie bauen wir und entwickeln wir auch, damit wir eben auch durch diese Krisen durchkommen. Und vor allem auch diese Immobilien, damit auch flexibler, nachhaltiger, digitaler. Das sind genau die Punkte, wo wir uns jetzt Gedanken machen müssen. Und wo wir jahrelang auch zu wenig getan haben.
Und was ist eure Prognose? Du hast gerade gesagt, sind wir gerade bereit, aus dieser Krise zu lernen, anders als vielleicht 2008 oder 2009? Was sind solche Anzeichen und an welchen Kriterien macht ihr das gerade fest?
Naja, der eine Teil ist natürlich der, wo du schon eingeleitet hast. Wir haben es in 2008, 2009 haben wir nicht wirklich große Insolvenzen gesehen. Wenn man so will, war der Markt ausgetrocknet mit Geld. Jetzt sehen wir ganz klar diese Insolvenzen. Die sind jetzt noch nicht auf einem bedenklichen Hoch, aber die sind da. Das heißt, da gibt es schon ganz konkret eine Marktbereinigung. Das andere, was man aber sehen muss auch, wenn wir jetzt wirklich dort mal vorausschauen, das fängt in der Planung an, geht in die Ausführung. Wenn wir jetzt wirklich noch tiefer in dieses Tal reinrutschen, dann werden auch neben Insolvenzen auch einige Firmen Leute entlassen, noch weiter abbauen. Und andererseits haben wir die Babyboomer, die jetzt gerade alle im Handwerk und sowas kommen, die quasi austreten aus dem aktiven Arbeitsleben. Und das heißt, die Kurve geht da nicht nach unten. Aber das, was wir machen müssen, die nächsten Jahre. Denken wir nur mal an Wärmewende-Themen, die Gebäude fit machen für Klimakrise und dergleichen. Wird einen viel, viel höheren Bedarf haben. Und das heißt, darum geht es, wie wir diese Lücke eigentlich von diesen überschneidenden Kurven zwischendrin wieder füllen. Und das eine ist natürlich, wenn wir uns das nochmal anschauen von diesen Leuten, die dann jetzt aus dem Arbeitsleben heraustreten, dann wird das nicht so einfach gehen wie im Hotel- und Restaurantbereich nach Corona, wo wir heute noch die Auswirkungen haben. Das sind hoch ausgebildete Kräfte, die haben wir gar nicht mehr in Pipeline. Damit wird dieses Thema nach unten gehen und wir sind heute beim Bestand von 1% des Bestandes, der im Jahr saniert wird. Sag mal, die europäische Initiative ist das auf 2% hochzubringen, da denken wir ja, 1 oder 2% ist doch kein Unterschied. Aber würde faktisch eine Verdopplung ja bedeuten bei abnehmendem Ast. Und das heißt, diese Lücke können wir wirklich nur über Effizienzen, über Produktivitätssteigerung und Digitalisierung schließen. Und da müssen wir eben ran.
Ganz kurz noch. Und bevor wir da rangehen, wie definiert ihr denn Nachhaltigkeit? Du hast gerade vorgelegt, für den Brinke Group, wie ihr es definiert, wie definiert ihr denn Nachhaltigkeit? Also was ist für euch das Besondere oder das hervorhebende Kriterium? Weil es doch sehr breite Definitionen von Nachhaltigkeit gibt. Und mittlerweile ist es auch ein Begriff, man kann es ja fast nicht mehr hören, wir sind alle nachhaltig. Also jedes Unternehmen ist heutzutage nachhaltig.
Also ich finde das theoretisch. Ich finde erstmal generell und auch persönlich gilt für mich weiterhin, sag mal, die ursprüngliche Annahme ja auch in der Europäischen Union, heute zu leben, damit das nicht zulasten künftiger Generationen passiert. Und ich finde, da kann man total viel ableiten. Und das bezieht sich nicht nur auf die Immobilie, sondern fängt für mich im eigenen Unternehmen an. Wie führen wir die Unternehmen? Schauen wir jetzt gerade nach dem schnellen Euro oder was es auch immer dann in Währung ist, den wir morgen haben. Schauen wir auf die Mitarbeiter, schauen wir da drauf, wie die Kultur im Unternehmen ist, schauen wir auf wirklich langfristiges Denken, welche Schritte muss ich heute machen, um in 5 oder 10 Jahren da und da zu sein, und das Gleiche zieht sich dann weiter in die Projekte. Und da ist bei uns so, dass es, wenn man so will, in der DNA des Unternehmens eigentlich schon verwoben. Wir haben auch immer gesagt, wir sehen ja auch hier das Thema Grün, wir haben immer gesagt, bei uns ist die Nachhaltigkeit nicht grün, sondern blau. Warum blau? Weil im Prinzip für uns 2 Themen da zusammenkommen, nämlich Ökologie und Ökonomie. Die sind die ganzen letzten Jahre immer als Feinde angesehen worden. Da muss ich entscheiden, machst du so ein bisschen Nachhaltigkeit, dann hast du weniger Rendite. Richtig, ja. Und am Schluss, wenn man wirklich ein Projekt mal mit Lebenszykluskosten betrachtet, bin ich der festen Überzeugung, dass das nachhaltige Projekt auch immer das wirtschaftlichere ist. Und das ist genau das, was wir eigentlich in dieser Philosophie, The Blue Way heißt es bei uns, eigentlich vereinen, Ökonomie und Ökologie zusammenzubringen.
Oder zumindest petrolfarben.
Ja.
Und ich bin farbenblind. Also insofern, das habe ich mir einfach gemerkt. Dann der Projektentwickler 2.0. Wie schaut er denn idealerweise aus? Weil ihr verkörpert ein Familienunternehmen niederländisch. Gerade was du angesprochen hast, diese Unternehmenskultur ist schon eine Form der Nachhaltigkeit, das überhaupt vorzuleben. Generationenübergreifend natürlich auch immer weiter zu denken für die nächste Generation. Habt ihr eine konkrete Definition oder wenn du ein Beispiel bringen kannst, auf LinkedIn hast du gesagt, let's rock it, ja, den Wandel wirklich vorantreiben. Was müssen wir denn rocken? Also was müssen wir rocken, um Projektentwicklung 2.0 zu erreichen?
Also was ich merke durch die ganzen Gespräche im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategieentwicklung und der Vorbereitung auf den Nachhaltigkeitsbericht, wir sind in so einer, entschuldige den Begriff jetzt, grünen Wolke, ja, also wir sind alle in der Branche, wir wissen, was es bedeutet, Nachhaltigkeit. Wir wissen die unterschiedlichen Facetten davon. Was bedeutet es für uns für die Projektentwicklung? Ich merke, wir müssen noch viel mehr die Themen diskutieren. Wir müssen noch viel stärker beraten in den Alternativen, die es gibt. Weil wenn wir ehrlich sind, wir wissen, wie man rückbaubare Gebäude bauen kann. Da gibt es tolle Beispiele. Ihr habt Beispiele. Es gibt auch gerade in den Niederlanden sehr, sehr, sehr viele tolle Beispiele dafür. Wenn man den Fokus shiftet auf das Thema Lebenszyklus, dass ein Gebäude nicht mehr abgeschrieben wird gegen Null, sondern ein Gebäude Restwert hat und den kann ich bilanzieren, der mir bei einer Anschlussfinanzierung wieder weiterhilft. Also wir müssen das Thema einfach anders denken und wie gesagt, der Fokus muss, aber das können wir nicht alleine, switchen von den Herstellkosten und der Erstrendite über den Lebenszyklus. Und das können wir nur, indem wir beraten, sowohl ihr als auch wir, unsere Investoren, unsere Kunden und wir merken, dass wir wirklich auch viel Nichtwissen haben. Also wenn man alleine über Cradle to Cradle spricht, Kreislaufwirtschaft, da kommen ganz lustige, wenn ich so sage, was ist denn für Sie eigentlich Kreislaufwirtschaft? Und die Antworten sind sehr spannend, wenn ich das mal so nett formulieren darf. Und ich glaube, da sehe ich eine ganz gute Chance. Und desto mehr wir sensibilisieren und auch diese Alternativen aufzeigen und auch die Gesamtwirtschaftlichkeit dieser Alternativen zeigen, das ist meine Antwort darauf. Wir sind ein Erfüllungsgehilfe. Wir bauen das, was unsere Kunden sich von uns wünschen. Was der Markt gibt, was es technologisch gibt. Und wir können nur Innovationsführerschaft machen, indem wir initiieren, beraten und anstoßen. Aber letzten Endes braucht es immer die gesamte Wirtschaft, also unsere Kunden, für die wir bauen. Wir brauchen die Planer, wir brauchen die Hersteller und wir brauchen das Know-how in den Unternehmen, damit wir im Grunde genommen auch wirklich nachhaltig, wirtschaftlich, aber auch generationenübergreifend bauen können.
Und vor allem auch über diesen Tellerrand hinaus gucken, gerade mit dieser Einstellung, wir wissen noch viel zu wenig, neugierig sein, zu gucken, wie machen das die anderen. Natürlich die perfekte Überleitung auch nach Irland. Vor kurzem akquiriert Johnson Houston. Ja. Steffen, wenn du uns da noch kurz aufklären möchtest, was war der Grund für die Akquisition? Weil das zahlt ja direkt auch ein, was Nicole gerade gesagt hat, tatsächlich auch nochmal zu realisieren, da passieren gerade Dinge anders, die wir besser verstehen müssen, weil da vielleicht ein anderer Fokus auch gelegt wird.
Naja, wir leben natürlich nicht nur, sagen wir vielleicht dann in der grünen Wolke, sondern wir leben natürlich auch sehr stark in Deutschland, sage ich mal hier. Es gibt viele Beispiele, die woanders auch schon toll umgesetzt und gelöst sind. Dort einfach, da haben wir natürlich die große Stärke in der Gruppe mit so vielen Standorten zu schauen, wie machen es denn die Kollegen in dem Land, was sind dort gängige Praktika, wie können wir die transformieren, adaptieren für das jeweilige Land. Wir sehen aber auch natürlich, dass die Entscheidungen anders sind. Gehen wir nochmal zurück zu diesem Kerngeschäftsthema von vorhin. Wir haben eben nicht nur Kunden, denen ihr Geschäft ist, jetzt Immobilien zu erstellen und die dann zu drehen, sondern die brauchen das für ihre Kernprozesse. Und das ist zum Beispiel so auch dieses Thema in Richtung jetzt Irland zu gehen. Wir sind beispielsweise sehr stark in dem Industriethema drin. Da hört man ja an der anderen Stelle immer wieder diesen Abgesang schon auf Deutschland. Wenn wir aber schauen, was gerade in dem ganzen Bereich von Schlüsseltechnologien passiert, Chipwerke, Batteriezellen, Datacenter, passiert da ganz, ganz viel in Deutschland. Aber man muss natürlich auch schauen, wo sitzt dieses Know-how dafür. Und traditionell sitzt gerade auch für Life Science, für Reinräume und sowas extrem viel Know-how quasi auf den Inseln. Wenn man so will, Irland, Schottland da oben, die kommen sehr stark aus dem Metallbau, aus dem Schiffsbau auch heraus, wo man sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ein brutales Know-how erarbeitet hat. Und dann eben Life Science, Data Center, diese Themen managen, planen kann. Und das war einfach auch klar eine Bewegung, dahin zu gehen. um zu sagen, wir haben dort dann Know-how, was wir auch mittlerweile dann weltweit einsetzen können. Weil ich denke, darum geht es auch. Es ist spannend, obwohl wir eigentlich mittlerweile eine globalisierte Welt sind, wie wenig Austausch und Best Practice da untereinander irgendwo erfolgt. Und wenn man von jedem so ein bisschen was rauspicken würde, vielleicht die deutsche Qualität an der Stelle, aber eher manchmal das Amerikanische mit 80-20-Regelung,
sagen wir 80%. Oder das Niederländische, das Pragmatische.
Oder das Pragmatische aus Niederlanden. Und sag mal, das ein bisschen mixen könnte, ich glaube, dann würden wir einfach nochmal in die nächste Dimension kommen.
Schön. Und was ich sehr interessant finde, wir haben über die Unternehmenskultur gesprochen, über Wissenstransfer, über Akquisition. Beim Thema Nachhaltigkeit sagen mittlerweile sehr viel, künstliche Intelligenz, AI, rauf und runter. Wie steht ihr beide dazu? Also natürlich nutzt ihr das, aber welchen Schwerpunkt habt ihr da gesetzt bei der künstlichen Intelligenz?
Also bei uns eine strategische Entscheidung, dass wir uns da sehr intensiv mit auseinandersetzen. Wir haben ein eigenes Team, ein Kernteam KI. Weil wir davon zutiefst überzeugt sind, wenn wir uns mit den Themen nicht auseinandersetzen, wenn wir es nicht schaffen, auch, du hast es ja angesprochen, auch Fachkräftemangel, den wir definitiv haben. Wir haben einen Mangel an Planungskapazitäten und KI kann uns, wenn wir es jetzt richtig machen und die Daten richtig aufbereiten, kann es für die Zukunft so unfassbar gut helfen, ob es im Prozessualen ist, ob es planerisch ist, weil, wie gesagt, die Daten sind ja da, wir müssen es nur jetzt schaffen, die zu selektieren, daraus zu lernen und wir sind davon überzeugt, wer sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt und nicht seinen persönlichen Weg für sein Unternehmen findet, der wird es in Zukunft schwierig haben.
Wir sehen es ganz klar, wir sind über 6.000 Kolleginnen und Kollegen. Da gilt es, die da sind, weiter zu begeistern, für neue Themen reinzubringen, aber auch zukünftige zu finden. Und da spüren wir natürlich ganz klar, dass wir dort als Innovationstreiber von extern auch gesehen werden, dass die Leute wegen dem Thema Nachhaltigkeit zu uns kommen, weil sie sagen, das kann ich dort umsetzen. Ich kann es glaubhaft umsetzen. Da steht es nicht nur irgendwie marketingmäßig drauf, wir sind auch ein bisschen grün, sondern ich kann dort an Projekten arbeiten. Wir haben auch mit unseren Kollegen quasi dann erarbeitet. Unser Purpose ist, create a world we want to live in. Also was gibt es eigentlich Schöneres neben allen Themen, wo vielleicht gerade schwierig sind, als wir schaffen diese gebaute Umwelt. Wir schauen, dass die besser wird die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Und ich glaube, das ist sowohl Attraktivitätsthema für Mitarbeiter, bin aber auch davon überzeugt, dass wir mit diesem Weg eigentlich klar besser werden. Und da geht für mich Nachhaltigkeit und Digitalisierung Hand in Hand. Für das Thema Nachhaltigkeit, du hast CSRD und sowas angesprochen, da müssen wir so viele Daten haben und auch, erstmal schauen, wo sind die überhaupt, dann strukturiert erheben, immer wieder erheben. Da wird die Digitalisierung eine klare Hilfe zu sein. Aber eben auch bei so vielen Leuten darf man nicht vergessen, es schreit jetzt nicht jeder Hurra, schon wieder ein neues Tool ein Prozess, der jetzt geändert wird, sondern im Prinzip, da muss man auch klar machen, in der großen Linie, warum tun wir das? Ja. Wir tun es, um nicht stehen zu bleiben, um besser zu sein, um langfristig auch euch das Geschäft abzunehmen. Und wir haben solche Themen, dass wir auch dort, wir haben auch quasi eine Gruppe, die sich um diese Themen kümmert. Wir können aber auch sagen, wir gehen dort rein und da muss auch schnell der wirtschaftliche Hebel kommen. Deswegen sind wir auch wieder bei diesem Thema Ökonomie und Ökologie. Wir machen keine Projekte dort, die sich in 3 oder 5 Jahren rechnen, sondern da muss jetzt schnell der KI-Mehrwert kommen und den können wir heute schon, an vielen Stellen heben.
Schön. Und ganz, ganz wichtig auch bei all dem, was Sie gerade gesagt haben, immer oder ihr beide gerade gesagt habt, tatsächlich wieder diese Unternehmenskultur, um für KI zu begeistern, um einen Wissenstransfer innerhalb des Unternehmens überhaupt zu ermöglichen. Also diese kontinuierliche Weiterentwicklung. Wir wissen es selber nicht. Wir haben zwar eine Strategie, aber wir wissen natürlich selber nicht alles im Einzelnen. Uns fehlen noch Kenntnisse, anders zu bauen, nachhaltiger zu bauen. Ich glaube, das ist auch der Schlüssel für den Erfolg von euren beiden Unternehmen, Arbeitgebern.
Ich glaube auch da, wir hoffen, glaube ich, da alle auf Nachahmer, Nachfolger oder Vorausrenner. Weil egal wie groß oder klein ein Unternehmen ist, eins allein wird es nicht schaffen, sondern die Probleme oder Stellhebel sind so groß, es braucht ja wirklich alle, die irgendwo ziehen. Und ich bin überzeugt, das ist auch ein Paradigmenwechsel. In der Branche war es halt schon auch so, jeder hat geschaut, wie kann ich möglichst 100% Wertschöpfung im eigenen Haus an vielen Stellen machen. Und das geht heute gar nicht, wenn man schaut, wie komplex die Themen geworden sind. Du brauchst viele, viele andere Partner, die da mitziehen.
Herzlichen Dank, Steffen. Herzlichen Dank, Nicole.
Sehr, sehr gerne.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden.
Sponsored by Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.